Fahrradpodcast machen. Warum macht man das eigentlich?
Das frage ich mich auch manchmal.
Ja, die Antwort ist total naheliegend. Fahrradgeschichten. Wir stehen auf Fahrradgeschichten und wir kriegen auch irgendwie nicht genug davon. Und deswegen haben wir die schöne Tradition, hier seit über 8 Jahren in der Ausfahrt des Monats Fahrradgeschichten zu sammeln. Von Leuten, die sich bei uns melden, die machen dann ganz lange Touren oder sie fahren mal kurz um die Ecke und erleben irgendwas. Die sind sportlich unterwegs oder auch mal ganz langsam. All das sammeln wir in der Ausfahrt des Monats und wir haben noch lange nicht genug. Nehmt uns mit auf eure Ausfahrten. Diesmal sind wir mit wem unterwegs, Christian?
Wir sprechen mit Lars aus Dresden und wir kriegen tatsächlich niemals genug. Und Lars ist mit seinem Camping-Geländerad von der Haustür weg nach Tschechien gefahren und jetzt vom Wahnsinns-Radwegenetz dort völlig begeistert. Da wollen wir natürlich und müssen fast schon auch mehr erfahren und fragen deswegen einfach mal persönlich nach. Grüßen nach Dresden und sagen Hallo Lars, schönen guten Tag.
Hallo.
Lars, du wolltest eigentlich, hast du geschrieben, nach Bosnien-Herzegowina, bist dann aber in Tschechien gelandet. Hast du dich einfach nur verfahren? Nee.
Nein, bevor ich losfahre, hatte ich mir nochmal den Wetterbericht angeguckt und hatte gesehen, dass da immer so Regenmengen um die 30 Liter pro Quadratmeter angesagt waren. Ich dachte mir, das ist ein technischer Fehler, aber an dem Abend, bevor ich losfahren wollte, kam mein Sohn und meinte, da hat es Hochwasser und es soll noch mehr werden. Und ich hatte dann in der Tagesschau nachgeguckt und tatsächlich war die Strecke, an der ich 2 Tage später vorbeifahren wollte, dann zu sehen mit 1 Meter Wasser ungefähr. Deshalb habe ich mir dann ein neues Ziel suchen müssen.
Das ist nachvollziehbar, dass man bei 1 Meter Wasserstand da nicht unbedingt noch mit dem Fahrrad lang will. Du hattest dementsprechend dann aber auch nur sehr kurz Zeit, um deine Tour zu planen, oder?
Ja, zwischen der Überlegung und dem Canceln des Flixbusses dann und der Losfahrt waren wenige Stunden, in denen ich dann intensiv gesucht habe.
Und für dieses Suchen hast du Mappy.cz benutzt und du scheinst sehr gut damit klargekommen zu sein, wenn man das alles so richtig interpretiert. Was genau gefällt dir denn daran so gut?
Also ich mag dieses Programm sehr gerne rein wegen der Kartenoptik, die die anbieten. Und ich mag auch gerne, dass es ein Kartenportal ist, was mir nicht immer Vorschläge gibt, Rennrad-Highlights oder ähnliches, sondern an dem ich meine eigene Strecke zusammensuchen kann.
Gehörst du also zu diesen Menschen, die eben diese Vorschläge dann klassifiziert nach irgendeiner Art Fahrrad gar nicht so schätzen, sondern die lieber auf eine Karte gucken und die dann so ein bisschen für sich interpretieren und sagen, ich finde einfach mal raus, was da so ist?
Genau, zu denen gehöre ich. Hier war es jetzt so, dass ich so ein bisschen, muss ich ja zugeben, diese Idee von der Grenze von Böhmen entlang zu fahren, da gibt es den Bohemian Border Bash Race, die machen das am Stück und unheimlich schnell. Das war für mich jetzt nicht Thema, aber diese Idee an diesen Grenzen, Deutschland, Tschechien, Polen, Tschechien und dann irgendwann Böhmen, Mähren entlang zu fahren, die kam so ein bisschen daher.
Sehr gut nachvollziehbar, finde ich. Dann steht ja eigentlich auf unserem Skript die nächste Frage, wo du lang gefahren bist, wo es dann losging von Dresden aus. Wenn ich Bohemian Border Bash höre und Nähe von Dresden, dann denke ich an die Brauerei Kotzur in Warnsdorf. Bist du dort vorbeigekommen?
Ich war in der Nähe von Warnsdorf, aber in der Brauerei war ich jetzt nicht gewesen.
Na gut, dann war das hier eine unangebrachte Super-Nerd-Frage. Aber wenn du in der Gegend von Warnsdorf warst und die Leute, die Warnsdorf nicht kennen, in Nordböhmen, dann schließe ich da raus, es ging nach Osten, oder?
Genau, es ging im Endeffekt in der sächsischen Schweiz los, dann durch das Lausitzer Gebirge, was sich dann da so anschließt Richtung Zittau und dann Isergebirge und das Riesengebirge.
Jetzt schwärmst du in deiner Mail vom Wahnsinns-Radwegenetz in Tschechien und ich sag mal, wenn man so im Klischee unterwegs ist, dann erwartet man das eher in den Niederlanden oder in Kopenhagen, aber du sagst, nee, Wahnsinns-Radwegenetz in Tschechien, warum?
Ich war selber dann überrascht, wenn man diese Karten dann anguckt, wie viel von diesen leicht, das sind die so pink gestrichelten Linien, es gibt in diesen Gebirgen, schon auf der Karte. Und wenn man dann vor Ort fährt, war es Wahnsinn, an was für Bäumen dann noch diese Radwegschilder hängen. Und ich weiß gar nicht, die Nummern, das Schwierigste war eigentlich immer, sich die Nummern zu merken. Die sind nämlich dann bei den etwas abgelegeneren Radwegen 4-stellig. Und ob das jetzt nochmal genau die 4711 oder die 4117 war oder sowas, das waren eigentlich die größten Probleme dann.
Das heißt, das größte Problem ist fast, dass es so viele Radwege gibt.
Ja, tatsächlich.
Aber die scheinen ja dann ziemlich gut zu funktionieren, ne? Also bist du dann einfach deiner Nummer, hast dir deine Nummer rausgesucht und bist ja gefolgt oder wie hast du es gemacht?
Man wechselt öfters die Nummern oder zumindest mal ich habe öfters die Nummern gewechselt und man muss natürlich sagen, es sind nicht Radwege, wie wir sie vielleicht uns vorstellen, dass die asphaltiert sind und vielleicht sogar so mit so rotem Tatanbelag, sondern es sind meistens schön abgelegene Feldwege, die man eine ganze Weile genießen kann und dann nach 50, 60 Kilometer verflucht, weil es teilweise relativ grobe Wege sind, muss man dazu sagen.
Ja, du schreibst auch in deiner Mail von einsamen Wegen und Pfaden. Wie viel war verfluchen und wie viel war genießen jetzt so auf deiner Tour?
Im Nachhinein war ziemlich viel Genuss. Zwischendurch mal nicht so. Es sind tatsächlich auch sehr steile Wege teilweise. Ich würde sagen, so wie es zum Radfahren gehört, war das Verfluchen.
Also noch im normalen Rahmen.
Genau. 80-20 hätte ich jetzt mal so gesagt.
80% Genuss finde ich ziemlich gut. Du hast gesagt, ostwärts bis zum Riesengebirge. Ging es danach noch ein Stück weiter? Ich hatte den Eindruck aus deiner Mail.
Ja, es ging danach noch weiter nach Adersbach in die Felsenstadt, wo ich dann etwas überrascht war über die Busstation und den Touristenrummel da. Dann ging es durch Polen. Das Heuscheuergebirge nennt sich das auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, Platni Hory oder sowas auf Tschechisch. Und dann ins Adlergebirge sozusagen als gebirgiger Endpunkt. Und dann bin ich von der polnisch-tschechischen Grenze weg nach Südwesten gefahren, in das letzte Gebirge. Das ist ein kleines Gebirge, nennt sich Selecne Hory. Das ist dann schon praktisch so südöstlich von Prag. Und von dort aus musste ich leider feststellen, dass ich die ganze Runde um Böhmen nicht mehr schaffe und auch tatsächlich die Hände etwas angefangen haben, weh zu tun, bin ich dann praktisch nach Prag und von da aus mit dem Bus wieder zurück.
Was du jetzt nicht sehen kannst, ist, dass Gerolf die ganze Zeit grinst wie ein Honigkuchenpferd.
Na, Christian, der Mann nennt es Heuscheuergebirge, Adersbach, Adlergebirge, da gibt's, ja, wunderbar. Also von mir aus, ich will jetzt nicht zu sehr hier so dieses, ich kenne das alles machen, aber das sind wirklich richtig gute Gegenden, wo man richtig einiges entdecken kann, glaube ich. Du schreibst, Lars, du bist mit deinem Camping-Geländerad unterwegs gewesen. Auch das klingt vielversprechend. Beschreib doch mal, was das für dich ist, so ein Camping-Geländerad.
Ein Camping-Geländerad ist für mich ein Zyklocrosser, habe ich, an den ich mein ganzes Gepäck drangehängt habe. Ich war also mit Zelt unterwegs. Ich habe gezeltet auf Zeltplätzen. Ich habe auch eine Nacht im Riesengebirge mit kleiner Unterbrechung bivakiert. Ich war, man muss ja sagen, das sind ja viele Wintersportgebiete, die jetzt keine Saison haben. Habe ich auch einmal so ein bisschen gespenstisch als einziger Gast in einem ganzen Hotel übernachtet. Und da war praktisch an dem Fahrrad alles mit dran. Zelt, Schlafsack, Kocher und ein bisschen was zu essen mit dabei.
Und du hast es angesprochen, du hast mit dem Fahrrad auch sogar noch Schnee zu spüren bekommen.
Ja, tatsächlich im Riesengebirge oben, das waren gute 1300 Meter über Meer, da lag noch Schnee.
Und wir sprechen von Himmelfahrt, ne? Als Reisezeit so ungefähr.
Genau. Ich bin Himmelfahrt losgefahren und war dann eben diese knappe Woche unterwegs.
Jetzt vielleicht ein bisschen eine persönliche Frage, aber wenn man dir so zuhört, jetzt rein vom Dialekt, dann klingt das nicht besonders dresdnerisch. Ist das auch so ein bisschen so eine Entdeckungsreise gewesen auf Pfaden, die du gar nicht so kanntest?
Also bis zum Riesengebirge habe ich alles gut gekannt, aber das Riesengebirge selber und auch das Isergebirge eigentlich vor allem aus dem Winter vom Langlaufen. Und danach war es tatsächlich unbekannt und spannend.
Und was Christian jetzt rausfinden wollte, war noch, ob du gebürtiger Dresdner bist oder ob es dich irgendwie dorthin verschlagen hat, wie man so sagt.
Also ich komme aus Süddeutschland, wohne aber schon seit über 20 Jahren jetzt hier in Dresden, was man immer noch nicht hört.
Das muss ja auch nicht so sein. Aber was ich spannend finde, ist, dass du sagst, dahinter, das war dann ganz, ganz neu. Und war das für dich auch so das, was dir dann am besten gefallen hat? Oder manchmal ist es ja auch so, dass man in Gegenden, die man schon ein bisschen besser kennt, auch Dinge neu entdeckt.
Ach, besser finde ich schwer zu sagen. Es war sicher interessanter. Es sind ein bisschen lieblichere Gebirge als jetzt das Riesengebirge. Es ging nicht mal ganz so stark hoch und runter. Das war dann in dem Moment vielleicht auch ganz schön. Und es war was Neues für mich.
Und kannst du nach dieser Tour, hast gesagt, ungefähr eine Woche hat die gedauert, kannst du sagen, ob es irgendwo ein Highlight gab? Gab es so einen schönsten Moment oder sind es zu viele verschiedene Eindrücke?
Ein Highlight war sicher das Biwak im Riesengebirge und sicher auch so ein bisschen am Schluss das lieblichere Gebirge, was dann schon so sehr schön frühlingshaft dann auch war.
Ja, und du hast beim Biwak vorhin, wenn ich mich nicht täusche, gesagt, mit Unterbrechung auch. Ist es das Biwak, was du meinst? Und wenn ja, was war denn die Unterbrechung?
Ich bin etwas im Abend unterwegs gewesen. Der Zeltplatz, den ich aufsuchen wollte, den gibt's irgendwie nicht mehr oder hatte noch nicht offen. Und dann war da diese touristische Schutzdach oder wie sich das nennt, wo ich mir dann überlegt hatte, dass ich da, sagen wir mal, die Notnacht verbringen, habe mich dann mit Essen versorgt, mich hingelegt und bin schön eingeschlafen. Und es war gerade schön alles warm, es war sehr ruhig und es muss so ungefähr um 11 gewesen sein. Nachts wird plötzlich diese Tür aufgerissen und zwei Tschechen stehen in der Tür und murmeln irgendwas auf Tschechisch und gehen dann wieder raus. Dann habe ich ihn auf Englisch noch hinterhergerufen, dass sie ruhig reinkommen können. Es wäre noch Platz. Dann meinten sie aber nur, nee, sie schlafen draußen. We sleep outside. Und morgens habe ich dann gesehen, dass neben mir ein tschechisches Paar im Schlafsack lag, die wohl irgendwie noch ein bisschen später dran waren als ich.
Das heißt, das ist tatsächlich manchmal auch so ein Community-Ding dann.
Ja, also solche Geschichten habe ich von vielen Freunden auch aus dem Winter schon gehört. Das ist durchaus mal passiert, dass man da in so einer Notunterkunft liegt und plötzlich kommt noch jemand dazu.
Ja, das gute Radwegenetz oder Radroutennetz, ne, das hat ja auch noch sein Gegenstück, so die Wanderwege in Tschechien, fand ich persönlich auch sehr, sehr gut ausgeschildert, ausgezeichnet. Und es muss ja irgendeinen Grund haben, ne? Also ich habe immer das Gefühl, da geht man wirklich noch viel raus und ja, trifft sich dann auch einfach mal zufällig nachts in der Hütte.
Genau.
Was ich auch raushöre, ist, dass das nicht deine erste Tour gewesen ist. Also du bist häufiger mal alleine eine Woche unterwegs, oder?
Alleine war es tatsächlich das erste Mal. Normalerweise immer lieber mit ein paar Freunden oder der Familie. Aber ja, ich bin öfters, vor allem im Winter waren wir viel unterwegs in Riesen- und Isergebirge immer.
Und war das ein Unterschied alleine?
Ja, tatsächlich muss man sagen, vielleicht ist es nicht so das Ideale für mich. Also ich glaube, das kann man, oder ich kann das einige Tage machen, aber ich wäre jetzt, glaube ich, nicht der, der alleine um die Welt fahren würde, weil dann irgendwie einfach das fehlt, dass man das auch mit jemand austauschen oder besprechen kann. Man muss jede Entscheidung selber treffen. Das mögen sicher viele Leute gerne machen. Ich finde es besser mit anderen.
Ja, ich sag mal, im Nachhinein gibt es ja noch den Antritt, wo man dann in der Ausfahrt des Monats drüber reden kann. Aber ich kann das nachvollziehen in der Situation selber. Ich glaube, ich wäre auch nicht so der Typ, der jetzt so alleine um die Welt geiert, wie Claudius hier immer sagt. Ja,
ja. Und gerade natürlich nachts alleine im Biwak, da hört man jedes Geräusch doppelt so laut oder dreimal und macht sich einen Gedanken.
Und jetzt ist es ja, wie wir anfangs gesagt haben, quasi so eine Art Ersatztour gewesen, ne, für Bosnien-Herzegowina. Das klingt auch super spannend. Was würdest du jetzt sagen im Nachhinein? War es eine gute Ersatztour?
War eine super Ersatztour, würde ich sagen. Ein voller Ersatz oder wie man das dann nennt. Sicher wäre das Bosnien etwas fremder gewesen. Aber ich finde schon immer, wenn ich die tschechische Grenze dann überdreht, ist das schon auch irgendwie ganz schön Ausland und angenehm, muss ich sagen. Und es gibt viel zu entdecken. Man ist plötzlich in einer Gegend, wo man die Sprache nur noch wenig versteht, wo man teilweise auch Straßenschilder nicht lesen kann. Und das mag ich eigentlich gerne.
Lars aus Dresden ist wegen Hochwasser nicht nach Bosnien-Herzegowina gefahren, dafür aber nach Tschechien, Nordtschechien und so zur polnischen Grenze und hat dort einige neue Wege entdeckt, ein tolles Radwegenetz, Radroutennetz und ein paar kleine Gebirge. Hier am Antritt hat er uns davon erzählt. Wir sagen vielen Dank, Lars, und wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß bei der nächsten Tour, egal ob alleine oder mit jemand anders wieder zusammen.
Und mit dem Camping-Geländerad.
Okay, ich hoffe, den Spaß werde ich haben.
Ja, und wir danken noch für diese Wortspende. Dankeschön.
Bitteschön.